Wir machen weiter mit unserem Studium des Hebräerbriefs, das Wesentliche und sein Schatten, und befinden uns schon im Kapitel 11. Ich habe diese Folge die Galerie des Glaubens genannt. Doch bevor wir anfangen, wollen wir wieder mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, danke für dieses wunderbare und großartige Kapitel, das uns zu einer Runde durch die Galerie des Glaubens mitnimmt, in der wir sehen können, dass die vor uns da waren, ihre Kämpfe hatten und siegreich daraus hervorgingen. Bitte segne uns beim Studium unseres Werkes, damit wir sie nachahmen. In Jesu Namen, Amen. Für mich ist das eines der wunderbarsten Kapitel in der ganzen Bibel, weil es so ermutigend ist. Es ist fast nicht möglich, ein Kapitel herauszugreifen und es über die anderen zu erheben. Aber es bringt es auf eine persönliche Ebene herunter und es berichtet uns auch von einigen der Probleme, die wir heute in der Welt haben. In Kapitel 10 sprachen wir schon die drei großen geistlichen Bestandteile des christlichen Wandels an: Glaube, Hoffnung und Liebe. In Kapitel 11 richten wir uns auf den Glauben aus, ohne den es unmöglich ist, Gott zu gefallen. In 1. Korinther 13, Vers 13 steht: Nun aber bleibe Glauben, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das Wort Liebe wird hier im Englischen mit Charity übersetzt. Aber an anderer Stelle, wie beispielsweise in 1. Thessalonicher 1, Vers 3 mit Love, auf Deutsch ebenfalls Liebe. Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseres Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Das gleiche griechische Wort Agape wird in Korinther mit Charity und dort mit Love übersetzt. Das englische Wort Charity kommt vom griechischen Charitos und hat einen Beigeschmack der Werke. So wird Charity auf Deutsch oft mit Wohltätigkeit wiedergegeben. Persönlich wäre es mir lieber, wenn Sie es einfach mit Love, also Liebe, übersetzt hätten, auch wenn es verschiedene Formen der Liebe gibt. Aber diese spezielle Liebe, Agape, ist, wie wir wissen, eine selbstlose Liebe. Erster Thessalonicher 5, Vers 8 sagt: Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Es ist spannend, dass der Helm natürlich den kognitiven Teil des Gehirns bedeckt. Und es ist der Ort, wo wir nicht nur den Glauben oder die Liebe haben, sondern auch diese Hoffnung ergreifen, dass die Dinge sich ändern können. Manche Leute denken, dass ein Evangelium, das uns von den Dingen, die in der Welt geschehen werden, berichtet, wie es etwas Matthäus Kapitel 24 tut und der Hoffnung beraubt, aber Tatsache ist doch, dass unsere Hoffnung sich nicht an irgendetwas hier unten ketten sollte, wenn wir sehen, wie die Dinge sich um uns herum entwickeln und wir sehen, welchen Weg die Welt einschlägt. Wir sollten unsere Augen und unsere Häupter erheben, weil unsere Rettung sich naht. Das sollte die christliche Hoffnung sein. Römer 8, Abvers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch auf jemand das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Hoffnung ist also unglaublich wichtig und wir müssen daran festhalten. Die Frage lautet: Wie groß muss unser Glaube sein? Matthäus 17, Vers 20 lautet: Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegbewegen, und nichts würde euch unmöglich sein. Wir müssen also Glauben haben, sogar wenn er nur die Größe eines Senfkorns hat. Da schließt sich die nächste Frage an: Sollte er ein Senfkorn bleiben? Lukas Kapitel 13, Abvers 18. Da sprach er: Wem ist das Reich Gottes gleich? Und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Unser Glaube sollte also nicht so klein wie ein Senfkorn bleiben. Er sollte wachsen. Er sollte zu einem großen Baum werden. Der einzige Weg, wie uns das gelingen kann, geht über Erfahrung. Wiederholte Erfahrungen. Ein beständiges Wandeln auf dem Pfad. Was ist die Definition des Glaubens? Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine der unglaublichsten Definitionen, die ich in meinem Leben je gelesen habe. Teilweise deshalb, weil es gerade im Englischen so ohne Sinn ist. Weil Glaube keine Substanz sein kann. Und da kann auch kein Beweis von Dingen sein, die man nicht sieht. Das ist eine Unmöglichkeit. Ich gebrauche da immer ein ziemlich albernes Beispiel. Aber lasst es mich erneut gebrauchen. Wenn man in einem Gerichtssaal ist und der Richter den Zeugen nach vorne bittet, um darüber Zeugnis abzulegen, was er gesehen hat, und der Zeuge erwidert darauf: Euer Ehren, Folgendes habe ich nicht gesehen. Etwas Derartiges zu tun wäre ziemlich unsinnig und der Fall würde eingestellt werden. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft. Wenn man auf etwas hofft, beispielsweise ein Geschenk erhofft, wie etwa ein neues Auto, liefert dann das Hoffen auf das neue Auto die Substanz?
Does the faith in this hoping for the car provide the substance?
Das heißt mit anderen Worten, wenn man den Glauben hat, dass man eines Tages ein Auto hat, kann man sich dann in das Auto hineinsetzen und wegfahren? Die Antwort darauf lautet nein.
But what if your faith is so strong that you?
Aber was ist, wenn der eigene Glaube so stark ist, dass man völlig überzeugt davon ist, dass die Substanz, das Auto, einem gehört, sogar wenn man es noch nicht sehen kann? Und dann ist das etwas anders. Was ist der Beweis von Dingen, die man nicht gesehen hat? Legen Sie uns den Beweis für das vor, was Sie gesehen haben. Nein, euer Ehren, das ist der Beweis dessen, was ich nicht gesehen habe. Irgendwie ergibt das keinerlei Sinn. Doch, das ist die Definition von Glauben. Und ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Wir müssen also doch ziemlich detailliert studieren. Hier hat man eine Aussage vom Geist der Weissagung. Jesus sagte dem verzweifelten Vater, der die zarte Liebe und das Mitgefühl Christi suchte, die um seines geplagten Sohnes willen ausgelebt werden sollten: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Bei Gott sind alle Dinge möglich und durch den Glauben ergreifen wir diese Macht. Aber Glauben bedeutet nicht schauen. Glaube ist kein Gefühl, Glaube ist nicht die Realität. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Im Glauben zu sein bedeutet, Gefühle und selbstsüchtige Wünsche beiseite zu legen, demütig mit dem Herrn zu gehen, sich seine Verheißungen zu eigen zu machen und sie auf alle Gelegenheiten anzuwenden und dabei zu glauben, dass Gott seine Pläne und Absichten im eigenen Herzen und Leben durch die Heilung des eigenen Charakters ausführen wird. Es bedeutet, völlig auf ihn zu bauen und sich bedingungslos auf die Treue Gottes zu verlassen. Wenn dieser Kurs verfolgt wird, werden andere die besonderen Früchte des Geistes sehen, die sich im Leben und Charakter manifestieren. Es ist sehr wichtig, dass der Glaube nicht Schauen, nicht Gefühle und nicht die Realität ist. Es ist das Aneignen von etwas, was noch nicht da ist. Manchmal befürchten Leute, wenn sie entmutigt werden, dass Gott sie aufgegeben hat. Doch Gottes Wort sagt: Ich werde dich nie aufgeben und niemals verlassen. Der Glaube muss dann den Schatten durchdringen und das eigentliche Wesen erfassen und dabei sagen: Auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn die Umstände sich gegen mich stapeln, werde ich im Glauben annehmen, dass er mich nicht aufgegeben noch verlassen hat. Wir werden diesen Glauben immer mehr brauchen, je mehr wir uns der Zeit nähern, die vor uns liegt.
More and more as we approach the times that are ahead of us.
Ich habe versucht, das mit eigenen Worten folgendermaßen zusammenzufassen. Die Gesellschaft gründet sich auf einen Glauben, der auf Menschen fußt. Das sehen wir tagtäglich. Wir sehen es jeden Tag in den Medien. Wir wurden gelehrt, unser Vertrauen auf Menschen und auf die Erfindungen von Menschen zu setzen. Jede Werbung, die wir in den Medien sehen, verspricht etwas und ist insoweit erfolgreich, dass Menschen es glauben und entsprechend handeln. Die ganze Wirtschaft, von unserem ersten bis zum letzten Atemzug, läuft nach diesem Prinzip. Wir vertrauen dem Arzt, der das Baby zur Welt bringt, der Babynahrung, die ihm gefüttert wird, der Nahrung, die wir essen, den Geschäften, in denen wir unser Essen einkaufen, der Bildung, die wir erhalten, der Wissenschaft, die wir lernen, den Bankern, die sich um unser Geld kümmern, den Predigern, den religiösen Systemen, denen wir angehören, den Entscheidungen derer, die über uns herrschen und den Nachrichten samt dem, womit sie uns versorgen. Wenn wir all diese Dinge vertrauen, können wir in Wirklichkeit ernste Schwierigkeiten geraten. Viele folgen blindlings und tun es, ohne die Quellen zu hinterfragen, und diejenigen, die es tun, werden als Verschwörungstheoretiker und Fanatiker gebrandmarkt und oft aus der Gesellschaft entfernt. Bei all dem, was hier erwähnt wurde, gibt es drei Elemente. Es gibt ein Versprechen. Wenn du das kaufst, wird das und das passieren. Es gibt Glauben. Ich bin mir sicher, dass es passieren wird. Und es gibt eine Antwort. Man kauft es. Ob es jetzt eine Aussage ist, die man den Lippen der Prediger abkauft, ob es jetzt eine Aussage ist, die man den Lippen der Banker oder Politiker abkauft, wenn man es abkauft und es glaubt und entsprechend entscheidet, kann man sich manchmal in den Ruin hinein entscheiden. Die gleichen Kriterien gelten für die Stimme Gottes in der Schrift und in der Natur. Aber wer hat es geglaubt? Psalm 50, Abvers 1. Der mächtige Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zier und der Schönheit, Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht, verzehrendes Feuer geht vor ihm her. Und rings um ihn stürmt es gewaltig. Das ist die Verheißung der Wiederkunft. Die Frage lautet, glauben wir es? Sind wir mit seinem Charakter so vertraut, dass wir uns tatsächlich darauf freuen? Oder fürchten wir uns, dass Dinge in unserem Leben nicht stimmen? Oder fürchten wir uns vor Veränderung und hängen lieber an dem, was wir haben? An einem Schatten der Welt und verleugnen dabei das Wesentliche? Diesen Glauben, in dem die Substanz, das Wesentliche, versprochen wurde? In Jesaja 53 wird im Vers 1 wehklagend gefragt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Traurigerweise lautet die Antwort, dass die meisten der Verkündigung nicht geglaubt haben. Und sogar innerhalb derer, die doch Gottes Volk sein sollten, gibt es Leute, die sagen, oh, bitte lass ihn noch nicht kommen. Hebräer 11, Vers 2 lautet, durch diesen, also durch den Glauben, haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Es folgt auch die Liste derer, die uns dieses gute Zeugnis gaben. Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das ist die erste Glaubensaussage in Kapitel 11 des Hebräerbriefs. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist. Und das sind Dinge, die wir sehen, nicht aus Dingen entstanden, sondern ex nihilo, aus dem Nichts gemacht wurden. Da würde ich fast etwas Unanständiges sagen. Nun, Wie viele in der Welt glauben das tatsächlich? Eine klitzekleine Minderheit glaubt das. Glaubt das Bildungssystem der Welt es? Absolut nicht. Was wird in unseren Schulen unterrichtet? Was wird sogar in unseren Grundschulen unterrichtet? Alles andere, nur das nicht. Tatsächlich wird von der Welt das genaue Gegenteil mit offenen Armen angenommen. Die Evolutionstheorie hat den Vers 3 völlig negiert. Sie wurde nicht nur von den Philosophen der Wissenschaft geschluckt, sondern auch von genau den Wissenschaftlern, die die Substanzen produzieren, die angeblich die Menschheit in unseren Tagen retten soll. Die Frage lautet also, hat die Welt Glauben? Und die Antwort darauf lautet, nein, die Welt hat keinen Glauben. Besonders, wenn sie die Lüge glaubt, die bezüglich genau dieses Thema verbreitet wird. Es ist also ein trauriger Stand der Dinge, dass schon die allerersten Glaubensaussagen durch die ganze Welt der Wissenschaft verneint wird, was wiederum von der religiösen Welt angenommen wird. Sogar die Leute, die Gottes Volk sein sollten und am Predigterpult stehen, werden die Wissenschaft weit mehr als die Bibel und das Wort Gottes verteidigen. Ein sehr trauriger Stand der Dinge. Nun gehen wir die Liste durch. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das ist die zweite Aussage, die direkt bis zum Garten Eden zurückgeht. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Stellen wir uns die Frage, ob die religiösen Systeme der Welt die Religion Abels annehmen. Dass ein Ersatz für uns sterben sollte und dass es eine Versöhnung wäre, die den Preis für unseren bezahlen würde. Wenn man die großen Religionen der Welt hernimmt, leugnen sie es alle. Und sogar in der christlichen Welt wird es genauso verleugnet, wie schon Kain es tat. Wir haben in den vorigen Kapiteln gesehen, wie sie die Versöhnung Jesus Christi verleugnen. Und wie die Welt in einer glücklichen Ökumene an einem Tisch mit denen zusammensitzen kann, die die Versöhnung Jesu Christi verleugnen und den Anspruch haben, dass sie dennoch Brüder und Schwestern in Christus sind. Noch ein trauriger Stand der Dinge ist, dass die Menschen, die in dieses System eingebunden sind, sich in seliger Unwissenheit über die offizielle Lehre befinden, weil sie es nie gelernt haben, zu hinterfragen. Sie wurden schon ans Ritual gewöhnt. Daher ist es für den Seelenfeind so wichtig, dass Menschen ans Ritual gewöhnt werden, damit sie ihre Denken ausschalten. Der Glaube Abels ist nicht der Glaube der religiösen Welt. Noch ist er der Glaube vieler innerhalb der angeblich christlichen Welt. Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Nun, Henoch diente der Welt vor der Flut als Typus, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Henoch wurde genauso wie Elia in dem Himmel aufgenommen, ohne den Tod zu sehen, als Garantie für jene, die am Ende der Zeit leben, die noch leben werden, wenn der Herr kommen wird, dass auch sie Gott einmal schauen können, ohne vorher den Tod sehen zu müssen. Nun, wird das in der Welt heute geglaubt? Nun, ich habe sehr viele Predigten gehört. Ich habe sogar Nobelpreisträger dieser Welt, wie die Desmond Tutus dieser Welt gehört, wie sie Aussagen trafen, dass die Geschichte von der Auferstehung eine Allegorie sei, dass es niemals geschehen wäre. Oder wie es das Jesus-Seminar sagt, dass Jesus wahrscheinlich von Hunden gefressen wurde und es nie eine Auferstehung gegeben hätte. Das sei eine reine Geschichte, nur eine Ausgeburt der Fantasie. Und das ist die angeblich christliche Welt? Die Nobelpreisträger und Bischöfe dieser Welt? Durch Glauben wurde Henoch. Wird das von der Welt heute geglaubt? Nein. Aber es befindet sich in der Glaubensgalerie. so wie Abel. Es ist also schwer, inmitten einer schlimmen Welt mit Milliarden von Versuchungen mit Gott zu wandeln. Doch Henoch tat es. Wurde das lange nach der Entrückung Henochs als Erinnerung an das niedergeschrieben, was er erreichte, oder war es ein Beispiel dessen, was wir durch Glauben in den Zeiten erreichen können, in denen wir leben? Diese Dinge sind für uns als Beispiel niedergeschrieben, sagt die Bibel. Alles in der Bibel ist für uns als Beispiel niedergeschrieben. Und jedes Wort in der Bibel ist Gott gehaucht. Und das müssen wir im Glauben annehmen. Wenn man den Glauben Henochs haben möchte, muss man mit Gott in einer Welt wandeln, die so ist wie die heutige. Worin jedes Trachten des Herzens allezeit böse ist, so wie es auch in den Tagen vor der Flut war. 1. Korinther 10, Vers 11 lautet: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben und wie das Ende der Weltzeit gekommen ist. Was sind also die Konsequenzen daraus, wenn man keinen Glauben hat? Wir sehen ja, dass die Welt keinen Glauben hat. Sie glaubt nichts, was in diesen drei ersten Säulen des Glaubens niedergeschrieben ist. Oder nur ein winziger Bruchteil der Menschen glaubt es. Nun, der Vers 6 ist die Konsequenz. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Die religiöse Welt sagt, dass sie Atheisten annehmen kann, solange es Menschen sind, die gemäß des Gemeinwohls wandeln. Aber ohne Glauben an Gott ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Gottes Galerie gläubiger Männer und Frauen schließt Menschen aus den Lebensbereichen ein. Von der vornehmsten bis zur unrühmlichsten Beschäftigung und vom höchsten Stand in der Gesellschaft bis zum niedrigsten. Womit der Glaube sich thematisch befasst, steht ebenfalls im starken Kontrast zu den Themen, die den brillantesten Köpfen in dieser Welt lieb und teuer sind. Es ist die absolute Antithese dessen, was die Welt glaubt. Fahren wir fort. Durch Glauben baute Noah. Man muss gar nicht weitergehen, schon hier stolpert die Welt. Als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Was für ein wunderbarer Vers. Ich erinnere mich noch daran, wie ich ein Atheist und Evolutionist war und umschwenkte und jemand wurde, der an Schöpfung und Gottes Worte glaubte. Ich hatte so viele Diskussionen mit meinen Kollegen. Und als ich einen meiner Kollegen, der übrigens ein Ältester in der Kirche war, in einer christlichen Kirche bezüglich einer weltweiten Flut fragte, sagte er, es gab keine weltweite Flut, denn er war ein Paläontologe und die glauben nicht an eine weltweite Flut. In Wirklichkeit kann die Evolution keine weltweite Flut tolerieren. Und so fragte ich ihn danach. Er entgegnete, nein, eine Ausgeburt der Fantasie. Und ich sagte ihm, ja, aber was ist mit Jesus? Der Kollege war ja ein Ältester in der Kirche. Was ist mit Jesus? Jesus sagte, als die Flut kam und alle vernichtete. Seine Antwort lautete, Jesus log oder er wusste es nicht. Durch Glauben baute Noah, ein trauriger Stand der Dinge, dass meine Kollegen, die Akademiker, keinerlei Glauben hatten. Jedenfalls, was die Dinge angeht, die Noah glaubte. Und so haben sie Tausende und Abertausende gegen das beeinflusst, was die Bibel als Glauben definiert. Es werden von der christlichen Welt Organisationen an den Hochschulen geleitet, die das Christentum repräsentieren, und sie machen es sich an der Universität zur Aufgabe, Menschen dazu auszubilden, den Mythen der Bibel den Rücken zu kehren, damit sie in den Augen der Wissenschaft nicht wie Dummköpfe und Narren aussehen. Eines Tages werden sie in den Augen Gottes wie Narren aussehen. Denn die Bibel sagt, Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und der Narr sagt in seinem Herzen, es gab keine Flut. Fahren wir mit unserer Glaubensrunde fort. Schon jetzt steckt die Welt in Schwierigkeiten. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißungen auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelt mit Isaak und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nun, wie viele Menschen glauben das heutzutage in der Welt? Das ist die Glaubensgalerie. Abraham gehorchte, als er nicht einmal wusste, wohin er gehen würde. Er verließ sein Zuhause, er verlas seine Familie und er ging. Und er durchzog ein fremdes Land, wohnte in Zelten und wartete auf eine Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Eine buchstäbliche Stadt.
Which has foundations, whose builder and maker is God. A literal city.
And people say that he's. Und die Leute sagen, dass das Dummheit ist. Und so predigt die Welt heute den Amillennialismus oder ein Millennium, das auf dieser Erde stattfindet. Beide Male warten sie nicht auf eine Stadt. Der römische Katholizismus und der konservative Protestantismus lehren Amillennialismus, dass es kein Millennium gibt. Und dass das Reich Gottes ewig ist und die Kirche herrschen wird, und zwar hier auf Erden. Die Bibel sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wie versöhnt man diese beiden Aussagen? Und die protestantische Welt, die Welt der Pfingstler im Besonderen, sie lehrt ein Millennium, 1000 Jahre des Friedens und der Sicherheit auf dieser Erde, von der die Bibel aber nichts weiß. Wenn es laut der Bibel tatsächlich so ist, dass das Verderben plötzlich über sie kommt, wenn sie Frieden und Sicherheit sagen. Wenn Matthäus 24 liest, spricht es gewiss nicht von Frieden und Sicherheit. Nun, wie viele Leute haben den Glauben Abrahams? Wie viele Leute sind bereit, dem Ruf, kommt aus ihr heraus, mein Volk, zu folgen, um geistig gesprochen mittellos in der Welt zu leben? Ohne Komfort. Und dabei nach der Stadt Ausschau zu halten und zu erwarten, die Gott für sie bereit hat, die ihn lieben. Sehr, sehr wenige. Das ist eine Anforderung. Gott sagt, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Und wenn ihr euch weigert, herauszukommen, weil ihr den Schatten liebt und euch dem Wesentlichen verweigert, dann habt ihr ein Problem. Hebräer 11, Vers 11 ist auch interessant. Denn hier heißt es, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Wenn man von einem Senfkorn-Glauben sprechen möchte, dann glaube ich, dass Sarah gut in diese Kategorie passt. Was tat sie denn, als der Engel angekündigt hatte, dass sie ein Kind haben würde? Sie lachte, denn sie hielt es für unmöglich. Und als sie damit konfrontiert wurde, sagte sie, nein, oh nein! Ich habe nicht gelacht. Nein, nein. Aber sie hatte diesen winzigen Samenkörnchen an Glauben. Und sie bekam einen Platz in der Glaubensgalerie. Das kann uns wirklich Mut machen bezüglich dessen, was Gott von uns erwartet. Da gab es viel Schwachheit, doch da steht sie in der Galerie der Glaubenshelden. Darum sind auch von einem Einzigen, der doch erstorben war, hier wird von Abraham gesprochen, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Er glaubt, dass es eine Stadt gibt. Er glaubt, dass sie seine Wohnstätten werden wird. Und er war bereit, inmitten der Wüste dieser Welt herumzuwandern, während er die Verheißungen nicht empfangen hatte. Denn in Vers 13 heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Das sollte auch unsere Einstellung sein. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Gehen wir zum Buch Daniel, so wird auch Daniel gesagt, dass er auf die Verheißungen warten soll. Denn in Kapitel 12, Vers 13 lesen wir, du aber gehe hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Du wirst gehen und schlafen, Daniel. Doch wenn du auferweckt wirst, dann wirst du zusammen mit Abraham, Isaak, Jakob, Sarah und all jenen, die Gottes Verheißungen glaubten, Erbe der Verheißung sein. Nun, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir eine Gelegenheit haben, und ich glaube, dass das eine ganz eindeutige Gelegenheit ist, dass wir möglicherweise wie Henoch das Kommen des Herrn schauen können, ohne den Tod zu sehen. Also nehmt die Verheißungen an, ergreift das Wesentliche. Im Vers 15 wird uns gesagt, dass es keine Rückkehr gibt. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheiten gehabt, zurückzukehren. Wenn wir uns kurz vor dem Vers 38 aus dem Kapitel 10 ausleihen, so heißt es dort, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wenn du deine Entscheidung für diesen Lebensweg getroffen hast und die Hindernisse so groß waren, dass du denkst, dass du sie nicht überwinden kannst, wenn die Söhne Enochs, die zu groß sind, dann vertraue auf die Verheißungen Gottes. Sei nicht wie die 10 Kundschafter. Sei wie die 2. Sage ja. Ich kann es zusammen mit Gott tun. Mit ihm kann ich diesen Berg versetzen und ihm sagen, sich von hier nach dort zu bewegen. Und das Hindernis wird weichen. Stehen uns Hindernisse im Weg? Auf jeden Fall. Sind Gesetze in der Planung, die uns in Bedrängnis bringen werden? Absolut. Und worin liegt da unsere Hoffnung? Worin unsere Kraft? Woher wird uns Hilfe kommen? Ergreife im Glauben das Wesentliche. Sie hätten zurückkehren können. Wollten die Israeliten nicht nach Ägypten zurückkehren? Unbedingt. Kehrte Abraham zurück? Nein. Aber er verweilte einige Zeit in Haran. Und er brauchte einen zweiten Ruf, herauszukommen. Und genauso ist es auch für die Welt. Es gibt zwei Rufe, aus Babylon herauszukommen. Und der letzte Ruf findet jetzt statt. Denn so manche protestantische Seele und so manche christliche Seele verweilte noch in Haran. Sie sollten hinausgehen, sie sollten herauskommen und in die Wüste gehen und auf die himmlische Stadt warten. Denn diese irdische wird nicht Realität werden. Vers 16. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ich denke, wir sollten das etwas weiter studieren. Das bedeutet also, wenn man glaubt, dass es eine buchstäbliche himmlische Stadt gibt, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, dann schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Das ist unglaublich. Das heißt also, diejenigen, über die die Welt lacht und spottet, weil sie glauben, dass Jesus Christus wiederkommt und uns mitnimmt, damit wir da sind, wo auch er ist, wie es in Johannes Kapitel 14 heißt, wird man dadurch zum Gespött der Welt. Dann schämt sich Gott nicht, dein Gott zu sein. Hebräer Kapitel 2, Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Gott schämt sich auch nicht davor, unser Gott genannt zu werden. Er schämt sich nicht, einmal unser Brüder zu nennen. Brüder und Schwestern in Christus, das ist so unfassbar. Lasst doch die Welt lachen und lasst uns Glauben haben. Wenn Gott sich nicht schämt, unser Gott zu sein und uns Brüder zu nennen, dann sollten wir uns auch nicht schämen. Auch wenn die Welt uns verhöhnt. Psalm 119, Vers 80 sagt, entschlossen will ich mich nach deinem Geboten richten, damit ich mich nicht zu schämen brauche. Das heißt, studiere das Wort Gottes. Nimm es von 1. Mose bis Offenbarung als Wahrheit an. Oh, das erste Buch Mose wurde nicht von Mose geschrieben. Es hatte mehr als einen Verfasser. Die Kapitel 1 unterscheiden sich von Kapitel 2. In Kapitel 1 wird nur von Elohim gesprochen und das Kapitel 2 spricht von Jahwe Elohim. Gibt es jetzt zwei Autoren, weil im ersten Kapitel von Gott in der Mehrzahl und im zweiten Kapitel dem Schöpfer ein Name, nämlich Jahwe, ich bin, gegeben wird? Ist das jetzt ein zweiter Verfasser? Und was ist mit all den anderen Büchern? Wurden sie denn wirklich von ihren namensgebenden Verfassern geschrieben? Oh nein, sie wurden nach dem Ereignis geschrieben, wie beispielsweise das Buch Daniel. Lange nach dem Ereignis. Mit Verlaub, Daniel trifft Vorhersagen bis in unsere heutige Zeit. Also ganz egal, in welche Zeit sie ihn schieben wollen, haben sie Probleme. Die Frage ist, ob Jesus glaubte, dass das erste Buch Mose von Mose verfasst worden war. Er bezog sich sehr oft darauf und sagte den Schriftgelehrten und Pharisäern, wie geschrieben steht, Mose sagte Folgendes. Er glaubte also, dass Mose es geschrieben hatte. Wenn Jesus das glaubte, genügt mir das. Wie oft haben wir gelesen, was Paulus über Mose schrieb? Oder was ist mit dem Buch Hiob? War Hiob eine mythologische Figur, einfach eine alberne Geschichte in der Bibel? Aber sogar Jesus sagte, dass die Gerechtigkeit Hiobs ihm am Tag des Unheils retten würde. Jesus glaubte an Hiob. Wir können uns Kapitel um Kapitel in der Bibel betrachten und dabei sehen, dass Paulus sie zitierte. Er zitierte das dritte Buch Mose, er zitierte das vierte Buch Mose, er zitierte aus dem zweiten Buch Mose, er zitierte aus dem ersten Buch Mose, er zitierte das Buch Hiob, er zitierte all diese Bücher, er zitierte aus den Psalmen. Er glaubte, Jesus glaubte, aber seine Nachfolger tun es nicht. Sie denken, dass irgendjemand anders sie geschrieben hätte. Nein, 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 wir dürfen uns nicht schämen. Mein Herz bleibe rechtschaffen in deinen Geboten. So wie es geschrieben steht, so ist es. Ohne Rücksicht darauf, was irgendein brillanter Mensch, auch wenn er einen weißen Kittel trägt, dazu zu sagen hat. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich das Evangelium von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. 2. Timotheus 1, Vers 12, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir Anvertraute gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Wir brauchen diese Erfahrung, wir brauchen Vertrauen, wir müssen Glauben haben. Römer 10, Vers 11 sagt, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das sind wunderbare Verheißungen. Doch wenn ich sie zu unserem Leben nicht wie ein Ja und Amen sind, haben sie keinerlei Bedeutung. Matthäus 10, Vers 32 lautet, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich auch mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und Lukas sagt uns, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird es sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wenn wir Gott vor den Menschen bekennen, wir dürfen uns also nicht schämen. Ich weiß, wie es bei mir zu Anfang war. Wie mache ich das nur? Durch Übung wird es möglich zu sagen, so ist es. Das ist meine Überzeugung. Und mir ist es egal, was du sagst oder dagegen einwendest. Die Bibel sagt es und das ist meine Überzeugung geworden. Es ist Gottes Wort und das ist unveränderlich. Und wenn wir als Folge Feinde werden, dann ist es eben so. Vers 17 fährt er den Glauben Abrahams fort. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte deren Eingeborenen er, der die Verheißungen empfangen hatte. Das muss eine unfassbare Prüfung gewesen sein. Und sie war natürlich als Typus des großen Opfers gegeben worden, das Jesus einmal bringen würde. Es war eine viel größere Herausforderung, als Adam und Eva sie hatten. Und das nach Jahrtausenden von Sünden auf der Welt. Und Abraham bestand die Prüfung. Er hatte viele Mängel und versagte auch öfters, aber hier glaubte er Gott, was mehr war, als Adam und Eva zeigten. Sie hatten einen einfachen Test, doch das war eine viel schwierigere Prüfung, die er zu bestehen hatte. Dann heißt es, zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählt darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Die Bibel spricht davon, dass Abraham quasi schon tot war, was seine Zeugungsunfähigkeit betraf, als er Isaak zeugte. Und jetzt wurde ihm gesagt, er soll ihn opfern. Aber er glaubte Gott und er glaubte, dass Gott ihn auch aus dem Toten auferwecken könne. Er glaubte an die Auferstehung und so war er bereit, es zu tun, als Gott es forderte. Hebräer 11, Vers 20 besagt, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Er erbte also diesen Glauben. Auch er musste seinen Weg gehen und auch seinen Zugang zu diesem Glauben finden. Und er musste mit dem Engel ringen. Und ja, seine Hüfte wurde ausgerenkt. Aber manchmal ist es notwendig, dass sie mit einem Hinken durch diese Welt gehen oder vielleicht einen Arm oder ein Auge verlieren, anstatt das Reich Gottes zu verlieren. Gehen wir auch in Kapitel 11 einem Chiasmus durch. Dieser hier hat eine A-B-C-D-Struktur mit einer Umkehrung C-B-A. Das heißt, also wir haben im Zentrum wieder ein Mittelstück stehen, was wir hervorheben müssen. Hebräer 11, Vers 13, das A. Diese alle sind im Glauben gestorben. Wenn wir zum Gegenstück A' in Hebräer 11, Vers 19 gehen, steht da, er zählt darauf, dass Gott imstande ist, auch aus dem Toten aufzuwecken. Hier geht es um die Glaubensthematik. Sie alle starben im Glauben. Er glaubte, dass Gott ihn aus den Toten aufwecken konnte. Er hatte also Glauben. B. Ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen, das Gegenstück lautet, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Im Grunde ist das eine chiastische Struktur, die einen Gegensatz enthält. Ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sie warten immer noch auf die Stadt, aber hatten sie nie empfangen. Aber er hatte Isaak empfangen und Gott bat ihn, ihn zu opfern. Und Abraham war bereit, seinen eingeborenen Sohn zu opfern. Seinen einzigen, den einzigartigen, seinen Monogenes. Das war Glauben. Und dann C. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Dazu Hebräer 11, Vers 16, C' als Gegenstück. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Was steht im Zentrum dieses Chiasmus? Hebräer 11, Vers 15, das D. Und wenn sie dabei an jene Heimat dächten, aus der sie aufgebrochen sind, hätten sie ja Gelegenheiten zurückzukehren. Warum kehrten sie nicht zurück? Weil ihr Glaube substanziell geworden war. Sie glaubten das, was Gott gesagt hatte und die Bibel sagt, dass es ihnen als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Das heißt also, er war schon ein alter Mann und er bewahrte sich seinen Glauben bis ins hohe Alter. Und als Josef seine Söhne brachte, drehte er die Segnung um. Josef war darüber überhaupt nicht erfreut und er versuchte, seine Hände zu nehmen und den Segen zu ändern. Aber mit seinem prophetischen Auge sah Jakob die Zukunft. Und durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs, wobei er den Jüngeren nahm und ihn mehr als den Älteren segnete. und betete an, auf seinen Stab gestützt, weil er schon alt war. Wenn man natürlich die Douay-Reims-Bibel hat, die eine jesuitische Übersetzung ist, liest es sich so. Im Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete die Spitze seines Stabes an. Das ist eine so lächerliche Übersetzung. Aber die Welt denkt, es ist in Ordnung, sich mit Menschen zusammenzutun, die in dieser Hinsicht Götzenkult verbreiten. Sie haben das zweite Gebot gegen Götzenanbetung aus ihrem Katechismus entfernt und deshalb die Worte so verändert, dass sie Götzenanbetung in diesem Zusammenhang einschließen. Es ist absolut erstaunlich, dass Menschen so weit gehen können. Hebräer 11, Vers 22. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Das ist für sich genommen auch sehr interessant, denn Josef wusste, dass die Kinder Israels ausziehen würden und er gab strikte Anweisungen, dass seine Gebeine mitgenommen werden sollten. Und die Bibel sagt uns, dass genau das geschah. Als sie Ägypten verließen, nahmen sie die Gebeine Josefs mit. Und jetzt haben wir in der Welt Archäologen, die wissenschaftlichen Weißkittel auf diesem Planeten, die uns erzählen, dass sie das Grab Josefs und seine Gebeine in Ägypten gefunden haben. Ist das Glauben? Nein, das ist ein Glauben der Lüge, dass man die Lüge verbreiten und das Wort Gottes wirkungslos machen kann. Die Welt passt nicht zum Kapitel 11 des Hebräerbriefs. Wobei Josef siegte, können auch wir siegen. Wie in Galater 5, Vers 16 steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Hier war ein Mann, der rechtschaffen war. Und er kämpfte gegen die Begierden des Fleisches und er rannte von der Frau des Mannes weg, dem er diente. Wir können das Gleiche tun. Er bewahrte sich seine Integrität und er bewahrte sich seinen Glauben. Josef ist einer der Charaktere in der Bibel, der diesen Beigeschmack von vollkommen hat, so wie Daniel. Doch als Daniel betete, zählte er sich zu denen, die sündig waren. Er hob sich selbst nie auf irgendeine Weise. Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Das bezieht sich in Wirklichkeit auf den Glauben der Eltern. Dann diese erstaunliche Feststellung. Und sie, die Eltern, fürchteten das Gebot des Königs nicht. Gehen wir weiter zu Mose selbst. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er hätte der nächste Pharao werden können. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, der die Schmach des Christus für die größeren Reichtume hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Er glaubte den Verheißungen Gottes. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Auch er hatte die Substanz dessen, was man erhofft, den Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Beide, sowohl seine Eltern wie auch er selbst, fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Mose fürchtete die Wut des Königs nicht. Ich habe eine Frage an die Menschen, die heutzutage leben. Fürchten Sie die Wut des Königs? Gibt es einen König? Gibt es einen, den wir fürchten sollten, der ein Gegenstück zum Pharao von Ägypten ist? Gibt es einen, der sagt, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorchen sollte? Ich stehe über der Bibel. Ich werde entscheiden, was richtig oder falsch ist. Und ich werde das Gemeinwohl für die ganze Menschheit festlegen. Und ich werde für einen Erlass sorgen, dass mein Mahlzeichen zum Zeichen des Gehorsams in der ganzen Welt wird. Und wenn du meinem Mahlzeichen nicht folgst, werde ich dafür sorgen, das du weder kaufen noch verkaufen kannst. Und ich werde dich dazu zwingen und nötigen, es zu tun. Gibt es einen solchen König? Und wenn du es nicht tun wirst, werde ich dich ins Gefängnis stecken und dich am Ende abschlachten und dich deiner Kinder berauben. Gibt es einen solchen König? Gibt es einen solchen König, der derartige Todesbefehle herausgeben könnte, der einen zwingen kann, an Todesritualen teilzunehmen? Nun, sie fürchten sich vor dem Befehl des Königs nicht. Noch fürchtete Mose den Zorn des Königs. Dann sollten wir es auch nicht tun. Das ist ein Beispiel für Glauben und das ist die Zeit, in der wir leben. Hebräer 11, Abvers 28. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihrer Erstgeborenen nicht antaste. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was einen religiösen Unterton hat. Was glaubte er? Er glaubte an die Wirksamkeit des Blutes des Lammes zu unserer Errettung und nicht an den Erlass eines irdischen Königs, der einem eine Utopie und ein wirklich menschliches Leben hier auf diesem Planeten verspricht und das dann Erlösung nennt, wenn es doch nur ein Haufen Asche ist. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Uns steht eine Jordan-Erfahrung bevor und werden sehr bald durch dieses Meer gehen müssen. Die Armeen werden hinter uns sein und die Seile werden vor uns ohne einen Haken vom Himmel herabhängen. Und wir werden sie ergreifen und uns über den Abgrund schwingen müssen, wenn wir in diesem Land ankommen wollen. Ist es schwer, dem Zorn der Mächtigen zu begegnen? Ist es schwer, von denen verachtet zu werden, die einen als Brüder oder Schwestern in Christus ansehen sollten? Wird unser Glaube durchhalten, wenn Kirche und Staat und falsche Brüder und manchmal wohlgemeinte Geschwister sich gegen uns in Stellung bringen? Werden wir dann noch unserem Glauben festhalten? Vers 30, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umgezogen worden waren. Diese Zahl 7 taucht in der Schrift immer wieder auf und sie wird in der Zeit, in der wir leben, genauso wichtig werden. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit dem Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Auf gleiche Weise werden die Steine anfangen zu schreien und ich glaube, dass so mancher Mensch das Wesentliche ergreifen und die Schatten hinter sich lassen wird. Es gibt viele Rahabs in der Welt, viele religiöse Systeme, in denen sich sehr viele Menschen befinden, die die Wahrheit gern annehmen und sagen werden, ich weiß, dass der Herr gewiss mit euch ist. Und ich weiß, dass diese Stadt, diese irdische Stadt zerstört werden wird. Deshalb werde ich mein Schicksal in die Waagschale werfen und aus dem Fenster ein rotes Seil die Mauern herunterhängen lassen und damit Glauben an des Lammes Blutes bezeugen. Auf der Mauer bedeutet, in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Und dieser Abschnitt der Mauer stürzte niemals ein, aber der Rest schon. Hebräer 11, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten.
And of Samuel and of the prophets. I mean, just reading.
Nun, schon einfach diese Liste zu lesen, ist absolut unglaublich. Wie viel Glauben hatten sie wirklich? Wie viel Glauben hatte Gideon? Was machte er am Ende? Stellte er dann nicht Götzen auf und begann sie zu verehren? Und was war mit Barak? Er hatte so viel Angst, dass er nicht losziehen wollte, außer die Prophetin begleitete ihn.
Unless the female prophet accompanied him.
And so, so wurde ihm die Ehre vorenthalten und eine Frau besiegte seinen Feind. Was ist mit Simson? Befindet er sich in der Ruhmeshalle? Ja, das tut er. Vermasselte er es in seinem Leben? Ja, unbedingt. Hielt er sich an seine Gelübde? Er hatte sehr damit zu kämpfen. Er hatte ein ernstes Problem. Und was war mit Jephtha und mit David? Der Einzige, der hier wirklich blitzsauber ist, ist Samuel. Was ist mit den Propheten? Die Bibel sagt, dass sie alle ähnliche Leidenschaften hatten wie wir. Aber der Unterschied ist, dass sie Glauben hatten. Auch wenn er nur ein Senfkorn war. Die Schrift sagt uns, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Was für eine großartige und wundervolle Galerie des Glaubens. Es gibt uns Hoffnung, wenn wir uns diese Leute ansehen. Vers 36. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Ich denke, dass er sich selbst damit einschließt. Sie wurden gesteinigt, zersägt, was sich beispielsweise auf Stephanus bezieht, als Paulus selbst dabei stand und zusah, wie dieser gesteinigt wurde. Oder Jesaja, der zersägt wurde. Sie wurden verursacht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Ich dachte mir, ich nehme den Einband von Foxes Buch der Märtyrer dazu. Ich weiß nicht, wie viele von euch es gelesen haben. Dieses Buch zu lesen ist äußerst deprimierend, weil es einfach einen nach dem anderen aufzählt. Es ist wie eine moderne christliche Ruhmeshalle. Wie ein Kapitel 11 im Hebräerbrief, diesmal aus der christlichen Welt. Offenbarung 6, Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hineingeschlachtet worden waren, um des Wortes willen, um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Wenn ich in Offenbarung lese, dass Johannes auf der Insel Patmos war, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, sollte uns das als Volk doch zum Nachdenken bringen. Zum Wort und zum Zeugnis, zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, haben sie kein Licht in sich. Und die übrigen von ihrem Samen, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu, wann werden wir als Volk hinsichtlich dieser Realität aufwachen? Hier warten sie unter dem Altar. Und ihr Leben war an sich schon ein Zeugnis. Nicht nur die Worte, die sie sagten. Vers 39. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Da sollten wir doch zum Nachdenken kommen, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Jeder liegt da und wartet, außer ein paar wenige, die als Typus und Ermutigung für die dienten, die danach leben sollten. Wie etwa Henoch, wie etwa Elia, wie etwa Mose, der auferweckt wurde. So wie die Erstlingsfrüchte, die aus ihren Gräbern kamen und Jesus die Gefangenen mit sich führte. Was aber den Rest der Menschheit anbelangt, Menschen auf dieser Welt wie Abraham, Abel, sogar Adam, sie alle liegen und ruhen in Erwartung der Auferstehung. Niemand hat die Verheißung erlangt, weil sie zusammen mit uns vollendet werden sollen. Wir leben in dieser Zeit. Die Bibel sagt, während die Welt nicht wert war, in der King James tauchen die Worte würdig wandeln dreimal auf. Zuerst in Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wenn wir eine Berufung haben, haben wir eine Aufgabe. Wir sollen nicht auf unserem Wissen sitzen und es für uns behalten. Wir sollen es weitergeben. Wir sollten Apostellos sein, Gesandte, Siloa, so wie Jesus gesandt wurde. So sollen wir gesandt sein. Wir haben eine bestimmte Berufung. Wandle dieser Berufung würdig. Kolosser 1, Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm an allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Wenn wir also würdig wandeln wollen, müssen wir die Bibel studieren. Aber nicht nur die Bibel, sondern Früchte haben, die mit dem Wort in Einklang stehen. Und dann noch 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu einem Reich seine Herrschaft beruft. In Erwartung dieser Stadt. In der vorherigen Folge stellten wir schon fest, dass ein Haus ohne irgendjemanden, mit dem man es teilen kann, um mit ihm diese Agape-Beziehung zu haben, leer ist. Wir warten nicht auf ein Haus, sondern wir warten auf ein Zuhause. Die eigentliche Beziehung sollten wir also mit Gott haben. Also wandelt Gott würdig. Möge Gott uns den Mut und die Kraft geben, jene nachzuahmen, die uns vorangingen. Die Zeiten, auf der wir zusteuern, werden es erfordern, dass alle deren Eigenschaften sich in unserem Wesen vereinen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für das Beispiel von Männern und Frauen, die gemäß ihres Glaubens wandelten. Und Herr, keiner von ihnen war vollkommen. Sie alle hatten Fehler, sie alle hatten zu kämpfen. Aber alle gingen als Sieger hervor. Auch wenn es im allerletzten Augenblick war, so wie im Falle von Simson. Und während auch wir auf eine Stadt warten, auf eine Stadt, Herr, dessen Erbauer und Schöpfer ist, mögen wir doch einen Glauben an den Tag legen, den andere gern nachahmen wollen, damit auch sie an dieser Herrlichkeit teilhaben mögen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Thank you.